Philipp, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Digitalmacher-Podcasts. Danke, dass wir bei dir zu Gast sein dürfen. Wir sind heute draußen auf dem Feld, oder auch nicht, denn deine Marke Rocco Farming steht für innovative Gewächshaustechnologie, also sprich smarte Anbausysteme, vielleicht die Zukunft von Anbau, mit einem ganz, ganz klaren Fokus auf Ressourceneffizienz und das Ganze made in Baden-Württemberg, made in Ulm. Ja. Wir werfen heute einen Blick hinter die Kulissen so ein bisschen, sind hier bei dir in der Werkstatt und schön, dass du mit dabei bist. Herzlich willkommen.
Ja, danke auch für die Einladung, freut mich sehr und ich bin gespannt, was du für Fragen vorbereitet hast.
Philipp, wir starten erstmal mit der Sanduhr. Wir geben uns auch heute 15 Minuten Zeit für den Podcast und meine erste Frage ist, ihr habt den Berblinger Innovationspreis gewonnen. Was hat es damit mit der Auszeichnung auf sich und was bedeutet das? Und vor allem mit welchem innovativen Produkt habt ihr das gewonnen?
Ja, das war so der Start der ganzen Rocco Farming Geschichte. Das war schon 2019, 2020. Und ursprünglich haben wir den Preis gewonnen für unsere Idee des Rocco Farmings. Das steht für ein rollierendes, kontinuierliches Farming, sodass man praktisch, Tag und Nacht, und dass man praktisch die Pflanzen während ihrer Wachstumsphase eben fortbewegt und dann an einem zentralen Punkt ernten kann. Aber ich muss ehrlich sein, das haben wir jetzt noch nicht so umgesetzt. Das ist eben auch so eine, ja, wie das halt so im Startup ist oder auch mit Innovationen ist. Man hat mal eine Idee, dann gewinnt man so einen Wettbewerb, dann versucht man das umzusetzen, dann validiert man die Idee und spricht mit vielen Leuten. Okay. Und deswegen, es hat sich alles ein bisschen geändert, aber die Zukunftsvision ist immer noch die gleiche, dass man letztendlich Pflanzen vollautomatisiert in einem geschlossenen System, praktisch wie am Fließband, kontinuierlich 365 Tage im Jahr produzieren kann. Und das haben wir auch noch nicht aufgegeben, aber das ist noch ein bisschen in der Zukunft.
Aber was hat euch motiviert, so weit in die Zukunft zu schauen? War es aber eine fixe Idee, eine Schnapsidee oder wie seid ihr drauf gekommen, so weit in die Zukunft zu blicken? Was war eure Motivation?
Ja, unsere Motivation ist da ganz klar. Also der Klimawandel, der kommt auch jetzt schon, der kommt wahrscheinlich in 10, 15, 20 Jahren noch extremer. Und wir sind einfach der Meinung, wir müssen uns vorbereiten für diese Zeit, wenn es halt landwirtschaftliche Flächen, die es aktuell noch gut zu bewirtschaften geht, aber vielleicht in Zukunft dann nicht mehr so wirtschaftlich ist. Vielleicht geht es auch gar nicht mehr, man weiß es nicht, je nachdem, wie krass eben der Klimawandel auch einschlägt. Und deswegen war die Idee, okay, wir müssen uns jetzt vorbereiten, jetzt haben wir noch Zeit, die Systeme zu entwickeln, den Markt zu definieren, auch das ganze Thema Indoor-Farming in die Landwirtschaft zu bringen. Das dauert seine Zeit, die brauchen wir aber auch. Und deshalb haben wir gesagt, okay, lass uns mal so ein Zukunftsthema angehen.
Was ist dann die Idee hinter dem Produkt? Ich habe es richtig verstanden, dass Vertical Farming, also kannst du vielleicht den Begriff mal erklären, was bedeutet Vertical Farming und was spare ich dadurch? Wieso wird das besser, effizienter, ressourcensparender?
Genau, also Vertical Farming beschreibt letztendlich die Produktion von Pflanzen auf mehreren Ebenen. Also, und wenn man das kombiniert mit dem Indoor Farming, also Indoor Vertical Farming, dann kann man eben in einem geschlossenen System sehr ressourceneffizient Pflanzen kultivieren. Also man spart bis zu 95% Wasser, man spart bis zu 70% Düngemittel, man braucht im besten Fall keine Pestizide und man spart natürlich Fläche. Fläche, die man eventuell auch renaturieren kann oder wenn man die Fläche auch gar nicht mehr bewirtschaften kann, braucht man ja eine Alternative. Und dadurch, dass man eben in die Höhe gehen kann, kann man sehr effizient kultivieren und der große Vorteil ist natürlich auch, dass man unabhängig ist von äußeren Bedingungen. Das heißt, Wetterkapriolen oder so spielen dann keine Rolle mehr und so kann man eben auch sehr planbar Pflanzen kultivieren und das muss man sich ja mal vorstellen, wenn man jetzt sagt, okay, ich weiß ganz genau, wie viel ich von einer Pflanze X am Tag Y ernten kann, dann ist das schon ein Gamechanger. Heutzutage weiß man noch nicht, okay, wie ist die Ernte dieses Jahr? Ja, aber wenn man das genau planen kann, dann hat das schon einen extremen Vorteil.
Also einfach eine Planungssicherheit, weil die Parameter so gut definiert sind, dass ich damit rechnen kann.
Genau, dass man ganz genau weiß, wie viel Energie muss ich einstecken, wie viel Dünger brauche ich. Und wenn man das ein paar Mal gemacht hat, hat man auch Erfahrungswerte und dann weiß man ganz genau, wie viel Ernte kann ich am Ende eben erzielen und das hat schon was, ja.
Klingt smart mit vielen Vorteilen, aber es gibt auch ein Aber, eine Kehrseite. Ich glaube, der Energieverbrauch ist hoch, wenn ich mich rausnehme aus der aus der Umwelt und irgendwie in einen Indoor-Ort gehe, dann muss ich natürlich auch alles dazu tun, dass Pflanzen alles haben. Das bedeutet auch Wärme, wahrscheinlich Licht. Was sind so die Energiefresser dann bei dem Produkt?
Ja. Ja, also das ist natürlich richtig. Also Vertical Farming, Indoor Farming braucht relativ viel Strom. Ja, also der größte Stromfresser sind natürlich die Beleuchtungseinheiten. Ja, man muss den Pflanzen natürlich Licht geben, dass sie Photosynthese betreiben können. Die Sonne ist umsonst, der Strom ist jetzt noch nicht umsonst. Also der größte Stromfresser ist, wie gesagt, die Beleuchtung, aber auch die Klimatisierung der ganzen Anlage oder der Einheit, weil klar, LED-Beleuchtung ist heutzutage schon relativ effizient, aber ungefähr 50-60%, also oder 50-40% gehen immer noch als Wärme weg. Deswegen muss man eben auch klimatisieren und kühlen. Wärme braucht man in solchen Systemen eigentlich nicht. Ja, das ist eher, die muss eher weg. Aber man muss es eben in Relation sehen oder man muss auch, man muss es ganzheitlich sehen. Man spart an anderen Dingen. Man spart extrem viel Wasser oder auch Düngemittel, Pflanzenschutzmittel, wie eben schon erwähnt. Und die Idee ist natürlich, dass es in Zukunft Energie, Strom, ja, durch erneuerbare Energien, durch mehr Photovoltaik, mehr Windkraft, auch mehr Strom zur Verfügung ist und dann eben der Strom auch günstiger wird. Und dann sollte das eben auch kein Problem sein. Energie ist von vielen Technologien am Anfang immer ein Stück weit ein Problem, aber wie die Vergangenheit gezeigt hat, lässt sich das Problem dann doch irgendwie lösen.
Okay. Wenn ich mir so vorstelle, passiert euer, also ist das Produkt dann trotzdem im Gewächshaus, ist es im Container, steht es im Keller oder ist es egal, wo es steht letztendlich?
Ja, also unsere Idee ist es aktuell, containerbasierte Anlagen bei landwirtschaftlichen Betrieben zu platzieren. Ja, man kann das auch im Keller machen, man kann das theoretisch auch in der Stadt machen, aber wir sehen den größten Vorteil eben in der Landwirtschaft, weil da eben extreme Synergieeffekte vorhanden sind. Da gibt es Flächen auch für Container, also es gibt alte Scheunen, alte Ställe, da kann man Container gut reinstellen. Da ist dann auch die Miete nicht so teuer wie in der Stadt. In der Stadt konkurriert man eben auch mit Wohnraum oder auch mit Geschäftsräumen, Parkplätzen etc. Und Landwirte kennen sich einfach aus mit der Kultivierung von Pflanzen und haben eben auch den ganzen Vertriebsweg im besten Fall schon etabliert und müssen sich das nicht neu aufbauen. Und deswegen sehen wir eigentlich die Zukunft des Vertical Farmings definitiv in der Landwirtschaft. Weil
die meiste Kompetenz schon da ist und die Prozesse schon da sind.
Genau, du sagst es, ja. Mhm.
Genau. Also du hast meine Frage schon vorweggenommen. Ich habe nämlich genau die Frage auch dabei gehabt. Wo stellt man so einen Container hin?
Ja.
Also ganz klar, nicht in die Stadt, nicht irgendwo auf dem Hochhausdach oder im Keller, sondern tatsächlich dort zu den Leuten, wo sie schon mit den Produkten auskennen, oder?
Genau, so ist das ist unsere Idee und das funktioniert aktuell auch ganz gut. Also unser erster Container, der steht jetzt in Flensburg, also relativ weit weg von uns, aber der steht da in so einer alten Scheune und das funktioniert da super. Also das ist echt, das hat uns sehr bestätigt, auch in unserer Idee, das an landwirtschaftliche Betriebe zu vertreiben.
Jetzt sind wir im Digitalmacher-Podcast, müssen wir ein bisschen über Digitalisierung sprechen.
Ja.
Euer Produkt ist wahrscheinlich stark abhängig davon, von digitalen Systemen, wahrscheinlich IoT, Sensorik, genau, Steuerungsaktorik. Kannst du so ein bisschen sagen, wie funktioniert das Produkt, wie steuere ich das, stelle ich das einmal ein und lasse laufen oder was steckt da aus dem Know-how drin?
Ja, also unsere Container ist eine Plug-and-Play-Lösung, also es ist komplett vorkonfiguriert und wenn der jetzt zum Beispiel zum Kunden auf den Hof kommt, dann braucht man nur eine Steckdose und dann steckt man das ein und dann kann man schon loslegen. Also es geht relativ easy und smart und wir nutzen natürlich viel IoT-Sensoren, Aktoren und connecten das eben alles miteinander. Und man kann unsere Anlage über jedes Handy auch steuern. Ja? Also über Smartphone kann man unsere Anlagen steuern. Und das war halt auch, ja, wir wollten es eben so einfach wie möglich machen für den Anwender, auch für junge Anwender, also für junge Landwirte oder Landwirtinnen, dass die auch da jetzt eine relativ einfache Benutzeroberfläche haben und die arbeiten ja viel mit ihrem Smartphone natürlich und deswegen war es für uns eigentlich logisch, okay, das Smartphone soll die Steuerungseinheit darstellen und das funktioniert sehr gut,
Wie stelle ich mir das vor? Der Betreiber muss aber trotzdem natürlich wahrscheinlich die Erde einbringen oder das Substrat oder irgendwas einbringen, die Samen, irgendwie doch. Und dann geht's los auf Knopfdruck, muss ich in der App dann sagen, welches Produkt ich gerade kultiviere oder wie ist der Prozess dann?
Ja, genau. Also es ist nicht vollautomatisiert. Also so die Einsaat und die Ernte, die muss man natürlich noch händisch machen. Aber das hält sich dann auch im Rahmen. Ja, also wenn dann die Pflanzen mal eingesät sind, dann funktioniert alles automatisch. Dann muss man nur einstellen, okay, jetzt habe ich hier auf diesem Platz, sage ich mal, habe ich jetzt folgende Pflanze. Und dann wird auch automatisch berechnet oder da wird ja nichts berechnet, da gibt es eine Datenbank, ist hinterlegt und dann wird automatisch eben erkannt, okay, diese Pflanze braucht jetzt 12 Stunden Licht, 14 Stunden Licht, braucht zweimal am Tag Bewässerung, einmal am Tag Bewässerung und das funktioniert dann vollautomatisch. Also der ganze Anbauprozess ist vollautomatisiert.
Das heißt, ihr müsst euch auch gut mit Pflanzen auskennen, weil ihr müsst wissen, was die brauchen, oder? Oder greift man da auf wissenschaftliche Arbeiten zurück?
Genau, also beides. Also wir haben jetzt in der Vergangenheit sehr viele Experimente gemacht, in relativ kleinem Maßstab, auch mit anderen Kulturen. Also wir haben Erdbeeren gemacht, wir haben auch schon Kartoffeln kultiviert. Natürlich die klassischen Indoor-Farming-Produkte wie Salate, Kräuter, Basilikum und so weiter, das haben wir alles kultiviert. Aber es gibt da auch Literaturangaben, die man hernehmen kann und die vergleicht man dann eben mit seinen eigenen Experimenten und so findet man einen Mittelweg für die besten Wachstumsparameter. Und zusätzlich kann man das Ganze auch noch weiter optimieren, indem man das zum Beispiel einer KI gibt und die das dann noch weiter optimiert. Und das ist auch das Ziel, wo es hingeht. Vorhin hatten wir über die Energieeffizienz auch ein bisschen gesprochen. Und auch da nutzen wir letztendlich die ganzen digitalen Tools, die es heutzutage gibt und die das auch hergeben, dass man die Systeme eben weiterentwickeln kann und auch optimieren kann, noch energieeffizienter machen, ressourceneffizienter machen. Es ist dann schon auch ein Unterschied, okay, muss ich der Pflanze jetzt wirklich 12 Stunden Licht geben am Tag oder reichen vielleicht auch 10, ja, um so einfach auch die letzten Prozent noch rauszuholen. Generell muss man aber sagen, sind wir der Meinung, das Thema Vertical Farming steckt schon noch ein Stück weit am Anfang. Ja, also es gibt natürlich Wissenschaftler und ja, Wissenschaftlerinnen, die sich damit beschäftigen, aber so richtig auf die Straße hat man das Thema ehrlich gesagt noch nicht gebracht und daran arbeiten wir eben.
Okay.
Ja.
Dann wünsche ich mir schon mal viel Erfolg dabei.
Dankeschön, Dankeschön.
Das heißt, das ist angesprochen, also auch digitale Technologien wie ChatGPT, auch 3D-Druck,
Ja.
weiß ich, dass es nutzt. Also auch solche Technologien unterstützen euch dann nicht nur, also wird nicht nur ein Produkt eingebaut, sondern ermöglichen auch überhaupt die Produktentwicklung
Ja.
für euch, für das Team. Gibt es da so eine Technologie, wo du sagst, das war so ein Sprung, ein großer Sprung, wo ihr das eingesetzt habt oder das zu nutzen?
Ja, viele. Also tatsächlich, das Erste, was wir uns damals zugelegt haben, als wir die Idee hatten, war ein 3D-Drucker. Und dann haben wir da, das war schon 2019, da war die Performance der 3D-Drucker noch nicht so gut wie heute. Aber mit ein bisschen Optimierung ging das dann auch. Und ja, das hilft natürlich enorm in der Produktentwicklung. Also wir nutzen 3D-Druck jetzt schon von Anfang an und sind da auch Riesenfans davon. Das funktioniert nicht immer 100%, aber das ist vollkommen ausreichend für uns. Und ja, da kann man einfach sehr schnell was entwickeln, testen, dann vielleicht wieder verwerfen, nochmal testen, nochmal drucken. Und so sind wir einfach sehr schnell in der Entwicklung und das hilft uns extrem. Und auch durch den Einsatz von KI kann man diesen Prozess auch nochmal zusätzlich entwickeln und beschleunigen.
Habt ihr schon Erfahrung mit Text-to-CAD, also dass ihr nur
Ja.
sagt, ich brauche hier irgendein Bauteil und ihr kriegt das
Ja.
vorkonstruiert?
Ja, genau, auch das geht. Ja, also das geht echt bemerkenswert gut. Für komplexe Bauteile ist es noch ein bisschen schwierig. Da ist dann vielleicht doch die eigene CAD-Konstruktion schneller. Aber speziell für simple Bauteile geht es dann schon sehr, sehr schnell. Klar, die kann man, wenn man es drauf hat, kann man die auch relativ schnell selber konstruieren. Aber das hilft schon. Ja.
Jetzt seid ihr im Startup-Umfeld unterwegs. Würdest du sagen, so dieses Startup-Umfeld macht es einfacher, so neue Technologien mal schnell auszuprobieren? Auch die Bereitschaft von Mitarbeitern vielleicht. Also man macht auch die Erfahrung, dass bei etablierten Unternehmen, wo vielleicht auch Prozesse und Mitarbeiter nicht eingefahren, aber einfach ihre Tools kennen und einsetzen,
Ja.
da ist es oft schwer, so einen Change hinzubekommen und sie zu motivieren, mal was Neues auszuprobieren. Wie geht es dir beim Startup? Ist es da auch so oder ist dein Team einfach cool, das ausprobieren?
Nee, wir sind da eigentlich komplett offen, ja. Und unser Team ist da eigentlich auch total offen. Und ja, das ganze Thema Vertical Farming ist halt auch ein sehr interdisziplinäres Feld. Ja, es geht hier über Pflanzenbau, dann die ganze Hardware. Das ist ja nicht nur Software. Das ist, wie gesagt, eben Hardware, Software, Pflanzen, Technologie, dann die ganze IT dahinter und so weiter. Und da muss man schon offen sein, wenn man sich in diesem Feld bewegt, auch Neues lernen zu wollen, weil ja, es einfach ein sehr interdisziplinäres Feld ist. Und da helfen dann so digitale neue Tools, wie zum Beispiel auch KIs, ChatGPT und so weiter, die helfen dann natürlich auch jedem Mitarbeiter. Und dadurch, dass wir auch ein junges Team sind, habe ich eigentlich nicht das Gefühl, dass sich da jemand dem versperrt, sondern dass es, ja, wir sehen immer die Chancen.
Und auch den Erfolg, oder? Weil er setzt sich dann auch letztendlich erfolgreich ein im Produkt, ja. Am Produkt, in der Produktentwicklung.
Ja, definitiv, definitiv. Also es gibt ja immer wieder neue Tools, ja, also KI-Tools sprießen ja aktuell auch aus dem Boden. Ja, das ist, da sind wir auch am Gucken, was kann man da testen, was kann man da nutzen und so weiter. Aber dadurch, dass wir echt ein junges Team sind und noch nicht so eingefahrene Strukturen letztendlich haben, und es gibt es ja auch noch gar nicht so lang, fällt es uns, glaube ich, ganz leicht, ja, das zu nutzen. Ja.
Sehr gut. Die Zeit ist schon abgelaufen, aber ich möchte trotzdem noch zwei Fragen stellen. Okay. Und zwar, wenn du 10 Jahre in die Zukunft schaust, jetzt seid ihr ja mit der Vision ganz weit in der Zukunft oder relativ weit in der Zukunft, wie sieht dann Landwirtschaft mit oder mit Roco Farming aus? Ändert sich dann was? Stehen dann, wie viele Anlagen stehen dann irgendwo rum? Ja, wie viel Tonnen Weizen werden produziert oder Erdbeeren? Was meinst du? Was ist euer Ziel?
Ja, also unser Ziel, unser Wunsch ist, also aktuell zum Beispiel, wir haben nicht nur diese Container als landwirtschaftliches Produkt oder für die Landwirtschaft als Produkt, sondern auch Bausätze für schulische Einrichtungen, also auch für Schulen oder auch für andere außerschulische Lernorte, wo Kinder und Jugendliche eben auch mit dem Thema Vertical Farming experimentieren können, dass sie auch schon mal einen Bezug dazu bekommen, wie kann man theoretisch Pflanzen auch in der Zukunft anbauen.
Also ihr seht das schon mal vor für die Zukunft.
Ja, genau, das finden wir halt wichtig. Das Thema Vertical Farming ist halt auch so groß, wenn man das wirklich in der Zukunft großflächig einsetzen muss. Das können wir alleine gar nicht machen. Wir brauchen da ganz viele Mitstreiter und ja, da sehen wir einfach bei Jugendlichen, bei Kindern auch, die haben da richtig Bock drauf, was Neues zu entdecken, was Neues zu entwickeln, und wie gesagt, da gibt es auch noch viel zu entdecken und viel zu entwickeln. Und deswegen ist so die Idee, also auf der einen Seite ist die Idee oder der Wunsch, dass es in Zukunft in 10 Jahren vielleicht auch normal ist, dass auf jedem landwirtschaftlichen Betrieb so ein Container steht.
Zusätzlich vielleicht.
Genau, ja, natürlich zusätzlich. Also das wird die Landwirtschaft natürlich erstmal nicht ersetzen, weil man kann Ackerbau immer noch betreiben. Aber dass es einfach als Ergänzung auf jedem Hof steht und oder auf vielen Höfen steht und dass eben auch junge Leute vielleicht erkennen, okay, wow, ich habe das ja vor 10 Jahren in der Schule gelernt und jetzt würde ich das trotzdem mal ausprobieren oder ich weiß ja, dass das funktioniert, ich habe da Erfahrung mit, und das ist so die Zukunftsvision, wo es so in 10, 15 Jahren hingehen soll. Ja.
Cool. Dann habe ich noch die letzte Frage, die wir jedem Gast stellen. Was ist so das digitale Tool, das du schätzen und lieben gelernt hast, wo du nicht mehr missen möchtest in deinem Arbeitsalltag?
Ja, das sind auf jeden Fall zwei. Definitiv der 3D-Druck. Ja, wie gesagt, das war das erste, was wir uns gekauft haben damals. Und das hat uns schon sehr geholfen und wir nutzen es immer noch. Mittlerweile haben wir 10 3D-Drucker. Die sind zwar nicht mehr alle im Einsatz, der ein oder andere ist in den Ruhestand verabschiedet worden. Also das ist das eine Tool. Und das andere Tool ist ja KI natürlich. Also ChatGPT, aber auch andere Anbieter sind da schon, helfen da schon enorm, speziell in diesem interdisziplinären Feld, wo man sich viel selber aneignen muss, einfach auch Hilfestellungen zu geben. Und man muss ja schon sagen, es ist natürlich auch ein sehr komplexes Umfeld, wenn man so Anlagen bauen möchte. Es ist ja schon ein Stück weit eine Maschine, Maschinenbau und so weiter. Und wir als kleines Team, wir müssen uns einfach dann die ganzen regulatorischen den ganzen Regulatorien eben muss man sich eben stellen, und da hilft KI enorm. Ja.
Dann wünschen wir viel Erfolg mit dieser tollen Vision, die weit in die Zukunft gerichtet ist, dass sie hoffentlich Wirklichkeit wird, ihr erfolgreich seid. Vielen, vielen Dank für das interessante Gespräch und auch den Zuschauern vielen Dank, bis zum nächsten Mal.